liebe Geschwister, ich darf euch auch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und eine gesegnete Gemeinschaft wünschen mit unserem Herrn unter seinem Wort und auch untereinander. Ja, wir erinnern uns vielleicht, vor einigen Sonntag hatten wir einen ersten Blick hineingeworfen in den zweiten Timotheusbrief. Vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick über das, was wir da gehört haben. Es geht um Paulus und Timotheus. Paulus sitzt zurzeit im Gefängnis in Rom. Ein Prozess hat er schon hinter sich, er wartet auf den zweiten und er geht davon aus, dass in diesem zweiten Prozess ja sozusagen das Todesurteil über ihn ausgesprochen wird. Er hat mit diesem zweiten Timotheusbrief drei Anliegen verfolgt und ein ganz besonderes Anliegen ist eben seinen geistlichen Sohn, den Timotheus, er war ja einer der wichtigsten Mitarbeiter des Apostel Paulus, ihn zu stärken, ihn wieder aufzurichten, denn ja, er weiß, wie er tickt. Er weiß, dass der Timotheus so von seiner psychischen Konstitution nicht gerade derjenige ist, der da wie ein Sturmwind da durchs Leben geht, der auch nicht so die Robustheit des Körpers und der Seele hat. Nicht, also ganz anders eben als der Apostel Paulus. Und Apostel Paulus, der hat festgestellt, ja, er ist ja, der Timotheus ist ja zurzeit Gemeindeleiter in Ephesus, ein ganz schwieriges Pflaster. Und er hat also festgestellt, ja, dass der Eifer bei ihm so ein bisschen nachgelassen hat, dass er müde geworden ist. Ja, die ganzen Herausforderungen haben so an seinen Kräften gezehrt. Er ist müde geworden und deswegen ist es, wie gesagt, sein besonderes Hauptanliegen, den Timotheus jetzt also wirklich geistlich wieder zu stärken, ihn wieder aufzurichten. Und er hat eben da einige Ratschläge oder einige Anweisungen, man kann auch sagen, einige Warnungen mit auf den Weg gegeben. Er hat zu ihm gesagt, also du musst das Feuer wieder ganz neu entfachen, du musst die Gabe, die dir Gott geschenkt hat durch den Heiligen Geist, du musst sie wieder ganz neu erwecken. Und er hat es auch begründet, er hat zu ihm gesagt, du hast eben nicht diesen Geist der Angst, der Geist der Furcht. Und wir hatten ja letztes Mal gesagt, im Grunde genommen steht im Urtext Geist der Feigheit. Du hast diesen Geist nicht bekommen, sondern Gott hat dir den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Und deswegen gibt es überhaupt keinen Grund, nicht sich des Evangeliums, sich des Wortes Gottes zu schämen. Und deswegen, ja, Timotheus, leide mit mir, leide mit dem Herrn Jesus Christus, nimm diese Rolle in deinem Leben an. So, bis dahin waren wir also gekommen. Und jetzt ist es so, dass der Apostel Paulus ihm noch eine dritte Warnung mit auf den Weg geht. Und darum geht es also in dem heutigen Text. Wir machen nämlich Fortsetzung, wir sind letztes Mal ja gekommen bis Vers 11 und heute geht es in diesem zweiten Timotheusbrief um die restlichen Verse aus diesem ersten Kapitel, das sind die Verse 12 bis 18 und ich darf die zunächst mal vorlesen. Da heißt es, aus diesem Grunde leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht. Denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut bis an jenen Tag. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe Jesus Christus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das weißt du, dass sich von mir gewandt haben, alle, die in der Provinz Asien sind, unter ihnen Phygellus und Hermogenes. Der Herr gebe aber Barmherzigkeit im Hause des Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner Kette nicht geschämt. Sondern als er zu Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit finde bei dem Herrn an jedem Tage. Und welche Dienste er in Ephesus geleistet hat, weißt du ja am besten. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr, zeig du jetzt dein königliches Walten und bringe Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mache Also darum geht es. Man könnte diesem Text jetzt das Thema geben, nicht bewahre und halte das Wort Gottes fest. Darum geht es also heute Morgen. Und Paulus sagt jetzt zu dem Timotheus, Timotheus, du hast jetzt noch eine ganz weitere wichtige Aufgabe, neben dem, was ich dir schon gesagt habe, neben der Entfaltung deines geistlichen Lebens und neben der ganz klaren Position, was dich das nicht schämen und was das Mitleiden anbetrifft, nämlich die Worte des lebendigen Gottes wirklich zu bewahren, an den Worten des lebendigen Gottes wirklich festzuhalten, und zwar im Glauben und in der Liebe Jesu Christi. Und einerseits verwundert diese Aussage, andererseits wiederum nicht. Es verwundert natürlich in der Hinsicht, dass wir es ja hier nicht mit einem Anfänger des Glaubens zu tun haben, wo wir wissen, wie Timotheus veranlagt gewesen ist. Aber wir haben es eben hier nicht mit einem Anfänger des Glaubens zu tun, wir sprechen eben hier nicht mit einem Anfänger des Glaubens. Und wenn jemand frisch zum Glauben gekommen ist, der Herr ihm also diesen Glauben geschenkt hat, nicht dann, und man ihm jetzt sagt, dass es jetzt wirklich darauf ankommt, dass du das Wort Gottes jetzt regelmäßig liest, dass du in diesem Wort Gottes zu Hause bist, dass du es gebrauchst, dass es dein Leben bestimmt, ja gut, dann ist es klar, dass man so etwas natürlich sagt, was der Apostel Paulus da jetzt zu dem Timotheus gesagt hat. Denn der gerade frisch zum Glauben gekommen, der muss ja erstmal so das geistliche Atmen lernen. Der muss ja endlich mal begreifen, der muss ja jetzt endlich begreifen und verstehen, nicht, dass er jetzt nicht mehr von seinen eigenen Worten, nicht mehr von den Worten ja, der Welt, sondern dass er sich jetzt von den Worten des lebendigen Gottes bestimmen lässt, liebe Geschwister. Und dann macht er natürlich so seine Erfahrungen im Laufe des Nachfolgelebens, nicht, und das läuft dann, was weiß ich, Jahrzehnte hindurch und plötzlich steht er vor der Himmelstür. Nee, man wird schnell merken, so einfach geht das nicht. So einfach geht das nicht, sondern er bekommt nämlich wirklich hier von dem Apostel Paulus die Warnung, Timotheus, du musst gerade in deiner Rolle und in deiner Lage das Wort des lebendigen Gottes musst du jetzt wirklich bewahren. Und das ist jetzt nicht eine einmalige, eine prinzipielle Entscheidung, nicht zu Beginn deines Glaubenslebens, sondern das steht jetzt tagtäglich über deinem Leben, nicht unter dieser Überschrift läuft dein ganzes Leben. Nicht, dass du wirklich jemand bist, der das Wort Gottes bewahrt, der an diesem Wort Gottes wirklich festhält. Und dieses Bewahren des Wortes Gottes, das kannst du jetzt zum Beispiel, sag ich mal, daran festmachen, ob du dich bei Menschen aufhältst, die das Wort Gottes bewahren, nicht, oder ob du dich bei Menschen aufhältst, die sich von dem Wort Gottes distanzieren. Nicht? Das ist also keine theoretische Spielerei, liebe Geschwister, sondern nicht, das zeigt sich im praktischen Vollziehen. Nähe zu solchen Menschen, die das Wort Gottes bewahren, oder eben Distanz. Nicht? Und Paulus, das würden wir ihm ja sofort abnehmen, der wirklich ein Leben geführt hat, nicht, indem er also dieses Wort Gottes bewahrt hat, daran festgehalten hat, mit diesem Wort gelebt hat, nicht, das würden wir ihm sofort zugestehen. Ja, und der kann jetzt wirklich von seiner Position aus, kann er wirklich jetzt sagen, nicht, wo es wortbewahrende oder eben nicht wortbewahrende Beispiele gegeben hat. Und er führt ja hier einige Beispiele auf. Er führt ja zwei Negativbeispiele auf. Und zwar sagt er ja hier im Vers 15, du weißt, dass sie von mir abgewandt haben. Nicht die in der Provinz Asien sind, unter welchen ist Phygelus und Hermogenes. Wer die beiden sind, sagt die Bibel weiter nicht. Wir gehen mal davon aus oder wir nehmen mal an, dass es führende Persönlichkeiten gewesen sind. Wir unterstellen auch mal, dass Timotheus diese beiden Leute gekannt hat. Aber mehr wissen wir nicht, ist letztendlich auch sekundär. Auf jeden Fall, wir müssen vorstellen, die haben sich also unter anderem haben die sich von dem Paulus abgewandt. Man könnte ja jetzt etwas ironisch sagen, also mein lieber Paulus, sieht so dein fortlaufender Erfolg aus? Sieht das so aus? Ja, es war eben nicht immer so. dass immer Menschen zu seinem Club, nicht die also das Wort Gottes bewahrt haben, hinzugekommen sind, so nach dem Motto: Wunderbar, Paulus, du hast die richtige Strategie, darum geht es, jetzt an diesem Wort festzuhalten und wir stehen voll auf deiner Seite. Und Paulus muss sagen: Nein, nein, so ist es wirklich nicht. Sie haben sich alle von mir abgewendet. Sie haben sich alle von mir verabschiedet. Die machen jetzt alles Mögliche. Die sind jetzt irgendwo, was weiß ich, irgendwo in einem pseudochristlichen Raum unterwegs, noch nicht da, wo sie eigentlich wirklich sein sollen. Ja, und andererseits hat der Apostel Paulus eben aber auch ein positives Beispiel, und zwar was dieses Haus des Onesiphorus anbetrifft. Und da schreibt er ja in den nächsten Versen: Der Herr gebe Barmherzigkeit dem Hause des Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner Kette nicht geschämt, sondern da er zu Rom war, suchte er mich aufs Fleißigste oder eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er finde Barmherzigkeit bei dem Herrn an jedem Tag, und wie viel er zu Ephesus gedient hat, das weißt du am besten. So, nun muss man wissen, liebe Geschwister, dass das damals eben nicht so einfach war, einen Gefangenen aufzusuchen in diesen, ja, in diesen düsteren, ekeligen und fiesen Verliesen, nicht wie die römischen Gefängnisse damals eben waren, da wirklich vorzubringen, nicht? Am besten Augen zu und durch. Nicht? Und wenn man ihn gefunden hat, kann man sich vorstellen, wahrscheinlich zusammengekettet mit anderen Gefangenen, ja, und dann mit ihm zu reden und dann mit ihm zu beten und dann ihn wirklich zu stärken. Also, das war damals kein normaler Gefängnisbesuch. Nicht so wie das heute ist, wo alles schön klinisch sauber ist, nicht der Wächter, der schließt die Tür auf und dann stellt man dir auch noch einen Raum zur Verfügung, nicht, wo du dich dann mit dem Gefangenen unterhalten kannst. Weit, weit davon entfernt. Nicht, aber das hat den Onesiphorus, das hat ihn also alles nicht abgeschreckt. Er hat sich auf den Weg gemacht, er hat ihn also wirklich da besucht. Und so muss man eben feststellen, Paulus erlebt also beides. Nicht, er erlebt also enttäuschende Treulosigkeit und er erlebt auf der anderen Seite eben auch beglückende Beständigkeit. Und es fällt ja auf, wenn man diese Verse betrachtet, es fällt ja auf, dass der Apostel Paulus die Treue und die Nähe des Onesiphorus zu ihm viel ausführlicher beschreibt, nicht als hier diese Untreue, diese Distanz der beiden anderen. Das fällt ja wirklich auf. Und ich denke, da können wir auch was von dem Apostel Paulus lernen. Wie sehen eigentlich die Gespräche so untereinander, miteinander, wie sehen die eigentlich bei uns so aus? Nicht, was haben die für einen Inhalt? Beklagen wir uns viel, kritisieren wir viel, beschweren wir uns viel? Oder, mal anders gefragt, wie oft geschieht es wirklich, dass wir einen Menschen, ja, dass wir einen Menschen loben? Ich meine jetzt nicht im Sinne von Lobhudelei oder im Sinne von, ja, das gibt es ja auch, taktischen Loben, das gibt es ja auch. Nicht, nein, nein, sondern wirklich, liebe Geschwister, wirklich so aus Herzensgrund, dass wir uns wirklich mal, ich sag mal so, vor Freude und aus lauter Dankbarkeit, dass wir wirklich da mal einen Menschen loben, nicht weil er treu zu der Gemeinde steht, weil er treu zu einem auch selbst steht, liebe Geschwister. Nicht, das kann ja auch sehr ermutigend sein und das kann natürlich auch für andere sehr zum Vorbild sein, liebe Geschwister. Also diese Frage kann man sich auch mal stellen, wie so die Gespräche unter uns, wie die so verlaufen. Ja? Und das können wir auf jeden Fall hier am Beispiel von dem Paulus und diesem Hause des Onesiphorus wirklich lernen. Und in diesem Zusammenhang, das denke ich auch, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder erinnern oder erinnern lassen, nicht, dass wir nicht müde werden, nicht auch für die heutigen verfolgten Christen wirklich zu beten, liebe Geschwister, dass wir ja nicht müde werden, ja, dass wir uns um ihre Anliegen natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten kümmern, nicht, und dass wir auch nicht müde werden, Informationen über die verfolgten Christen also wirklich zu sammeln. So, wie sieht das aber jetzt eigentlich aus, liebe Geschwister? Wie sieht das jetzt eigentlich aus, dieses Bewahren des Wortes Gottes? Und da gibt uns ja der Apostel Paulus ja auch einen ganz wichtigen Hinweis, wenn er sagt, denn ich weiß, an wen ich glaube. Ich bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenem Tag. Und jetzt sagt er weiter, halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe Jesu Christi. Ich denke, gerade dieser letzte Satz, ein ganz, ganz wichtiger Satz, der uns nämlich sagt, dass das Evangelium, dass das Wort Gottes keiner Beliebigkeit ausgesetzt ist, liebe Geschwister. Wir sind also nicht ununterbrochen, das erleben wir leider heute, aber wir sind ja nicht ununterbrochen in einem Anpassungsprozess, was das Wort Gottes betrifft, und überlegen immer wieder neu, was hat das Wort Gottes jetzt zu bedeuten. So nach dem Motto, nicht wie sah das Wort Gottes im Jahre 2000 aus, wie haben wir das Wort Gottes heute zu verstehen? Oder blicken wir mal schon in die Zukunft im Jahre 2050, was weiß ich, wie müssen wir da das Wort Gottes verstehen? Wie müssen wir es vielleicht ergänzen oder verändern? Nein, der Apostel Paulus sagt hier, das Wort Gottes ist immer das Wort Gottes. Das Wort Gottes liegt also fest. Nicht, und wir müssen mal bedenken, wie das bei den Christen damals war. Nicht, die hatten ja in dem Sinne, was jetzt das Neue Testament anbetrifft, hatten die ja noch gar nichts vorliegen. Also angeblich soll zu der Zeit das Markus-Evangelium vorgelesen haben. Vielleicht gab es die eine oder andere Abschrift da in Rom, vielleicht. Aber die waren zunächst mal auf das Hören angewiesen, liebe Geschwister. Die mussten sich das alles merken. Das müssen wir mal bedenken. Nicht, und wir haben es ja heute unglaublich gut. Nicht, wir haben da zig verschiedenste Übersetzungen. Jeden Morgen können wir aus irgendwelchen Übersetzungen können wir wählen und das Wort Gottes lesen. Nicht, und bei den Christen damals, in den Anfängen, nicht, die mussten das hören und mussten sich das merken, liebe Geschwister. Nicht, und jetzt kommt dieser Schlüsselsatz von dem Apostel Paulus. Timotheus, du hast jetzt das kostbare Gut, das Wort Gottes, das dir anvertraut ist, zu bewahren. Das ist jetzt eine letzte große Anweisung oder auch Warnung oder auch Mahnung von mir. Und da fällt uns ja sofort dieses Gleichnis ein aus Matthäus 25. Da kommt ja dieser reiche Mann und sagt, ich muss auf eine Geschäftsreise gehen. Und er sagt jetzt zu seinen Untergebenen, ich vertraue euch jetzt mein ganzes Vermögen an. Er hat das dann so aufgeteilt an die einzelnen Leute und sagt zu ihnen, so bitteschön verbuddelt es. Nein, liebe Geschwister, nicht. Er sagt zwar, es ist mein Eigentum, ihr habt da vorsichtig mit umzugehen, aber ihr dürft auch kaufen nicht damit agieren. Aber denkt immer bitte daran, es ist mein Eigentum, ich werde eines Tages wieder zurückkommen und dann werde ich von jedem den entsprechenden Anteil also wieder zurückfordern. Und genau das ist in unserem Text nämlich gemeint, liebe Geschwister, dass der lebendige Gott dir heute sagt, das, was dir anvertraut ist, das Evangelium, das lebendige Wort Gottes, nicht das Leben stiftet, das zum Leben führt und das Leben erhält. Nicht das hast du in besonderer Weise zu verwalten. Und ich sage dir auch weiterhin, meine Worte erfindest du nicht. Nicht meine Worte, die kannst du auch nicht einfach, da kannst du auch nicht einfach drüber abstimmen. Und meine Worte veränderst du auch nicht. Und ich sage dir auch warum. Nämlich Himmel und Erde werden vergehen. So kostbar ist mein Wort. Nicht, aber meine Worte werden nicht vergehen. Nicht, und diesem Schatz gegenüber kannst du natürlich alle anderen Schätze vergessen, liebe Geschwister. Das sagt Gott uns. Und es gibt ja ein schönes Beispiel. Es gibt ja ein schönes Beispiel aus dem Alten Testament. Und zwar aus dem Buch Esra, Kapitel 8. Da erfahren wir nämlich Folgendes, dass Esra ja wieder mit einer Truppe aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückkehren darf. Und Esra hatte nun dieses ganz besondere Vorrecht, dass der ihm damals herrschende persische König all die Schätze, die damals der Nebukadnezar aus dem Tempel da in Jerusalem mitgenommen hat, anvertraut hat, denn er sollte diese Schätze alle wieder zurückbringen nach Jerusalem und dann im Tempel abgeben. So, wie geht Esra vor? Er sucht sich vertrauenswürdige Leute aus und jeder bekommt einen gewissen Anteil an diesen ganzen Vermögenswerten. Einer hat sich mal die Mühe gemacht, nicht nach heutigem Stand wäre das also mehrere Millionen wert, diese Gegenstände, die der Nebukadnezar damals da mitgenommen hat. So, wird schön aufgeteilt, wird alles aufgelistet, wer bekam was in welcher Höhe. So, und dann waren sie dafür verantwortlich. Sie konnten sogar dafür haftbar gemacht werden. Und dann mussten sie eben, wie gesagt, diese Vermögensgüter in der Karawane, kann man sich ja vorstellen, nicht? Und man kann sich auch vorstellen, Security, ja, war nur bedingt möglich, nicht? Mussten sie dafür sorgen, dass die ganzen Vermögenswerte da in Jerusalem ankamen und dann im Tempel abgegeben werden mussten. Und irgendwann kam natürlich der Tag. Man kann sich vorstellen, alle waren erleichtert, denn sie wussten, es durfte nicht verloren gehen, denn sie wussten auch, dass sie dafür haftbar gemacht wurden. Also ihnen wurde auch Güter anvertraut und die hatten sie jetzt wirklich auch so dort hinzubringen. Und so hat für uns Gott eben mit seinem Wort sozusagen sein Vermögen wirklich anvertraut. Nicht? Das ist das größte Gut. Das ist das größte Gut, was der Gemeinde Jesu Christi anvertraut wird. Und wir müssen ja immer wieder sagen, liebe Geschwister, es ist ja nicht nur einfach ein Wort. Es sind ja nicht nur tote Buchstaben, sondern dieses Wort ist ja Leben. Es heißt ja in der Bibel, das Wort Gottes siebenfach geläutert. Und das heißt, dass dieses Wort Gottes wirklich seine Wirkung zeigt. Durch den Heiligen Geist. Nicht in den Herzen von Millionen und Abermillionen Menschen, durch alle Kulturen und durch alle Zeiten hindurch, liebe Geschwister. Nicht? Was ist das für ein Schatz, liebe Geschwister? Was ist das wirklich für ein Geschenk? Nicht dieses Wort des lebendigen Gottes. Kannst du irgendetwas finden, was auch nur annähernd vergleichbar wäre? Nein. Und dann müssen wir auch weiterhin bedenken, dass ja noch entscheidender, die Mitte des Schatzes ist ja auch nicht irgendwas, sondern wie sagt das Johannesevangelium, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort hat also einen Namen, Jesus Christus. Und damit wird ganz klar, du kannst Wort und die Person eben nicht voneinander trennen. Sprichst du vom Wort, sprichst du von dem Herrn Jesus Christus, der dir diesen Glauben geschenkt hat, liebe Geschwister. So, und jetzt kommen natürlich die entscheidenden Fragen. Und diesen Schatz, nicht die Worte des lebendigen Gottes, hast du jetzt zu bewahren. Wie läuft das ab? Wie funktioniert das in deinem täglichen Leben? Ich denke mal, Gottes Wort bewahren geht einmal dadurch, dass du natürlich diesen Schatz erkennst. Du wirst ja nicht etwas bewahren, was für dich unwichtig ist. Du schlägst also morgens die Bibel auf, begegnest diesem Schatz, dem Wort Gottes, und der Herr sagt zu dir, das habe ich dir heute zu sagen. Das sind heute, für den heutigen Tag, sind das meine Worte. Und mit diesen Worten gehe jetzt los, mit diesen Worten gehe um, mit diesen Worten lebe. Und denke immer wieder daran, dein ganzes Leben hängt von meinen Worten ab. Hast du meine Worte nicht, hast du überhaupt nichts. Nicht, dann nützen dir deine ganzen Gotteserfahrungen nichts, dann nützen dir deine ganzen Gefühle für mich nichts, dann nützen dir auch deine ganzen philosophischen Überlegungen, nützen dir überhaupt nichts. Das halte als erstes mal fest. Und das Zweite ist natürlich, dass du die Gefahr wahrnimmst. Welche Gefahr? Nämlich die Gefahr, dass man dir dieses Wort Gottes stiehlt, dass man dir dieses Wort Gottes wegnimmt, dass man dir dieses Wort Gottes raubt. Und dieser Diebstahl des Wortes Gottes, das müssen wir ganz klar sehen, ist eine kontinuierliche Gefahr in deinem geistlichen Leben. Heute mehr denn je, liebe Geschwister. Das musst du natürlich sofort sehen und erkennen. Liebe, da fällt dir auf Anhieb natürlich das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld ein, das Jesus Christus erzählt hat. Und da gibt es doch diese Szene, nicht, dass auf dem Weg gesät ist, nicht, und dann kommt der Dieb in Form von Vögeln, nicht, und nimmt diesen Samen weg. So, und das Wort Gottes wegnehmen, das Wort Gottes rauben, kann ja jetzt in ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen. Es kann zum Beispiel auf eine Art und Weise geschehen, wozu du überhaupt nichts kannst. Je nachdem, in welchem Land du lebst, da wird plötzlich kein Wort Gottes mehr gelehrt, nicht, da wird kein Wort Gottes mehr weitergegeben. Da kann es sein, dass sogar überhaupt keine Bibeln mehr existieren oder du nur unter schwersten Bedingungen nicht eine Bibel besitzen kannst und lesen kannst. Nicht? Also es ist zunächst mal eine Situation, wofür du also erstmal nichts kannst. Wenn ich zum Beispiel an die inhaftierten Christen in Nordkorea denke, die haben nichts. Die haben gar nichts. Worauf können die nur noch zurückgreifen? Die können auf Bibelverse zurückgreifen, die sie vielleicht in der Vergangenheit mal auswendig gelernt haben. Oder auf geistliche Lieder. Und deswegen ist das keine schlechte Idee, liebe Geschwister, wirklich zentrale Bibelverse auswendig zu lernen. Denn keiner von uns weiß, in welche Situation wir einmal hineinkommen. Und dann sind wir froh und dankbar, wenn wir zentrale Bibelverse haben, die uns stärken, die uns ermutigen, die uns sagen, halte durch. Oder irgendwelche geistlichen Lieder aus den frühen Jahrhunderten, die ja, was den Inhalt betrifft, ja noch einen hohen geistlichen Wert hatten, liebe Geschwister. Also das ist zunächst mal eine Situation, wozu du erstmal gar nichts kannst. Nicht? Und wir leben ja momentan wirklich in einer, ja, wie soll man das sagen, in einer verrückten Zeit. Nicht? Auf der einen Seite hast du unheimlich viel Wort Gottes. Nicht? Was gibt es heutzutage wirklich an Kanälen? Was gibt es heute an digitalen Möglichkeiten? Was gibt es heute an Foren? Nicht, ich sag mal, unsere Vorfahren, nicht, die wären dankbar gewesen, wenn sie all diese Möglichkeit gehabt hätten. Und auf der anderen Seite leben wir in einer Zeit, wo unglaublich viel das Wort Gottes also wirklich geraubt wird. So, das ist eine Möglichkeit, wie das Wort Gottes geraubt werden kann. Aber es kann auch in deinem kleinen persönlichen Leben geschehen, dass das Wort Gottes, ja, geraubt, gestohlen, weggenommen wird. Nicht, du stehst morgens früh auf, machst eine stille Stunde, liest das Wort Gottes und beginnst den Tag mit dem Wort Gottes. Und plötzlich stürmen so viele Sachen während des Tages in dein Leben hinein, ja, dass das Wort Gottes plötzlich weg ist. Das Wort Gottes hat plötzlich überhaupt keine Chance, sich zu entfalten. Sodass man sagen muss, an diesem Tage fiel das Wort Gottes in der Tat nicht auf gutem Boden. Es war weg. Nicht, da musst du also immer wieder aufpassen, nicht natürlich auch die Gemeinde als sich, dass der Widersacher Gottes nicht das Wort Gottes da wegnimmt. Nicht, dass wir es wirklich behalten, dass wir es wirklich bewahren, wirklich festhalten. Ja, was weiß ich, wenn die Seele verrückt spielt. Nicht, wenn unterschiedliche Wahrheiten dagegen sprechen. Oder wenn du mit Informationen zugemüllt wirst, du gar keine Möglichkeit hast, findest, dich noch um das Wort Gottes zu kümmern. Oder dass man versucht, das Wort Gottes in Vergessenheit geraten zu lassen. Nicht? Darum müssen wir also wirklich sehr, sehr achten. Und merken wir, dass die Falschen, also die Diebe, ganz genau wissen, wie wertvoll dieses Wort Gottes für uns ist. Und deshalb stehlen sie. Und das ist manchen Christen nicht bewusst, wie wertvoll dieser Schatz ist, das Wort des lebendigen Gottes. Aber die Falschen, die Diebe, die wissen es. Die wissen es. Ja, und drittens, denke ich, ist es ganz hilfreich, dass man die Menschheitsgeschichte aus der Perspektive des Alten und des Neuen Testamentes einmal reflektiert. Und da stoßen wir zunächst mal auf 1. Mose 3, bei dieser ganz perversen Geschichte. Da gibt es ja diesen fiesen, gemeinen, hinterhältigen Satz, sollte Gott wirklich gesagt haben. Und mit diesem Satz wird seitdem ganz nah an der Gemeinde operiert. Ganz nah an der Gemeinde operiert. Und wir alle wissen, wer dahinter steht. Jesus Christus hat ihn von Anfang an als den Lügner bezeichnet. Und deswegen gibt es immer zum Gotteswort, ja, wie du das benennen willst, das Widerwort, das Antiwort, das Gegenwort, das Lügenwort, wie gesagt, wie auch immer du das bezeichnen willst. Und dieses Wort ist manchmal wie das Wort Gottes, liebe Geschwister. Aber trotzdem ganz knapp daneben und damit natürlich falsch. Ganz knapp daneben. Das ist das eine, wenn wir die Menschheitsgeschichte aus der Perspektive des Alten und Neuen Testamentes reflektieren wollen. Also einmal hier auf 1. Mose 3 stößt. Aber du erkennst auch, dass die Geschichte eben des Alten und des Neuen Testamentes auch eine Geschichte ist, ja, des Wortbewahrens. Liebe Geschwister, was ist ein Noah anderes als jemand, der Gottes Wort wirklich bewahrt hat und an dem Wort Gottes wirklich festgehalten hat? Nicht, da konnte die Sintflut-Generation leben, wie sie wollte. Da konnte sie essen, trinken, Partys feiern, sich heiraten lassen und so weiter und so fort. Noah stand da und hielt an dem Wort Gottes fest, was er ihm gesagt hatte, dass in einer gewissen Zeit das geschehen wird. Und dass ihm klar war, dass er bis zu diesem Geschehen diese Aufgabe zu bewältigen hatte, nämlich diese Arche zu bauen. Er hat daran festgehalten. Und die Sintflut-Generation eben nicht. Also es ist immer eine Minorität auf der einen und eine Majorität auf der anderen Seite. Was ist ein Abraham anderes als jemand, der Gottes Wort bewahrt hat? Nicht, denn da marschiert dieser Mann 25 Jahre, liebe Geschwister. 25 Jahre marschiert dieser Mann mit diesem Satz, mit diesem Schatz, mit diesem lebendigen Wort. Nicht marschiert er in der Unsicherheit und in der Erfahrungslosigkeit, marschiert er durch das Leben hindurch. Und nach 25 Jahren erfüllt sich für ihn und für seine Frau das verheißende Wort Gottes. Schwenken wir hinüber ins Neue Testament. Was sind die Personen in der Adventzeit aus Lukas 1 anderes als Personen, die am Wort Gottes festgehalten haben? Auf der einen Seite der alte Simeon, auf der anderen Seite die alte Hanna. Und es wird nicht umsonst diese geriatrische Abteilung genannt, um damit deutlich zu machen, dass die durchhalten mussten und auch durchgehalten haben. Und eines Tages steht dieses Ehepaar mit dem Kind da in dem Tempel und der alte Simeon konnte sagen, meine Augen haben deinen Heiland gesehen, jetzt kann ich wirklich in die Ewigkeit einziehen. Sie haben an dem Wort festgehalten. Und so können wir noch viele, viele, viele andere Beispiele aus dem AT und aus dem NT wirklich finden, liebe Geschwister. Also durchaus hilfreich, sich auch die Menschheitsgeschichte eben auch mal zu reflektieren, aber eben aus der Sicht der Bibel, liebe Geschwister. Ja, was zum Wort bewahren auch gehört, ist natürlich, dass du Hilfe annimmst. Ja, aber selbstverständlich. Denn der lebendige Gott, der Herr Jesus Christus, weiß natürlich, dass du mit dieser treuhänderischen Aufgabe, das Wort Gottes zu bewahren, natürlich vollkommen überfordert bist. Nicht? Aber du darfst wissen, dass du in dieser Minoritätsposition eben nicht alleine bist. Nicht noch einmal zurück zu Esra 8. Es war ja nicht einer, der diesen Auftrag, nicht diese Vermögenswerte dann nach Jerusalem zu bringen und in den Tempel abzugeben, durchzuführen hatte. Sondern es war eben eine ganze Gruppe. Und Hilfe annehmen heißt also jetzt, wirklich in der Gemeinschaft derer unterwegs sein, die Gott dir zur Seite gestellt hast. Und dann darfst du noch wissen, die entscheidende Hilfe liegt aber nicht bei dir oder in dieser Gruppe, sondern sie liegt bei dem Herrn selbst. Das sagt der Apostel Paulus ganz klipp und klar. Ich bin gewiss, es kann mir bewahren, was mir beigelegt ist bis an jenem Tag. Das heißt, er, Jesus Christus, ist durch den Heiligen Geist, in deinem Leben da und nimmt dich sozusagen mit in den Vorgang des Bewahrens, des Festhaltens mit hinein. So geht es. Und das Wort bewahren heißt natürlich auch, dass du das Wort Gottes gebrauchst. Ich meine, das klingt banal, nicht? Aber nicht? Wenn du deine Bibel irgendwo versteckst, nicht, dann gerät sie natürlich in Vergessenheit. Kann sein, dass sie nach ein paar Jahren wieder auftaucht und du plötzlich sagst, huch, ich habe ja auch noch eine Bibel. Ist erstaunlich, wie viele Jahre ich darin nicht mehr gelesen habe. Mich hat sich aber recht gut gehalten, ist zwar ein bisschen vergilbt, aber ich habe sie doch recht gut bewahrt. Nee, aber darüber sind wir uns schnell einig, dass das natürlich nicht darunter zu verstehen ist, nicht wie man Gottes Wort bewahrt und festhält, sondern wir wissen ganz genau, es geht darum, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, nicht wie wir es in uns aufnehmen, wie wir mit dem Wort Gottes leben. Das ist ja genau das, Wort, was der Mose für die Hauptaufgabe des Volkes Israel nannte, wenn sie in dem Land sind. Und wir kennen ja diese großen Abschnitte über Fluch und über Segen. Und da wissen wir ganz genau, was passieren wird, wenn wir an dem Wort Gottes festhalten, wenn wir das Gottes Wort bewahren oder wenn wir es eben nicht tun. Da steht da klipp und klar drin. Ja, und diejenigen, liebe Geschwister, die jetzt wirklich dieses Wort Gottes bewahren, ja, die dürfen es auch genießen. Sagen wir das so. Die dürfen es auch genießen. Ich weiß natürlich nicht, was du liest, freiwillig oder gezwungen, keine Ahnung. Aber du kannst, sag ich mal, noch so hochgeistige Ergüsse irgendwelcher Persönlichkeit lesen oder zur Kenntnis nehmen, aber nichts kommt diesem Schatz, diesem Wort Gottes wirklich gleich, liebe Geschwister. Und diejenigen, die das Wort bewahren, die das Wort festhalten, die dürfen sich auch freuen. Worauf dürfen die sich freuen, liebe Geschwister? Worauf dürfen die sich freuen? Dass sie einmal als Wortbewahrer vor dem lebendigen Gott stehen und ich sag's mal so, und ihm das anvertraute Gut, nämlich das Wort Gottes, was sie hier auf Erden bekommen haben, wieder zurückgeben dürfen. Und was gibt es dann Schöneres? Was gibt es dann Schöneres, wenn der Herr zu dir sagt, und da komme ich nochmal auf Matthäus 25 zurück, wenn er zu dir sagt, wohl du guter und treuer Knecht. Du bist über wenige treu gewesen, aber ich will dich über viel setzen, geh ein zur Freude des Herrn. Was kann dir Schöneres gesagt werden als solch ein Satz? Aber da merken wir, der Schlüsselbegriff ist Treue. Treue zu diesem Wort, nicht Treue zu Jesus Christus und diese Treue bis zum Ende durchhaben, egal was kommt, was auf den Einzelnen oder was auf die Gemeinde zukommt. Es geht um diese Treue. Und dieses Bewahren und dieses Festhalten an dem Wort Gottes soll jetzt wie geschehen? Und zwar im Glauben und in der Liebe an Jesus Christus. Wir wissen, dass der Timotheus zu dieser Zeit da eine führende Funktion in der Gemeinde zu Ephesus hatte. Und wir stellen uns jetzt einfach die Frage, wie hat sich die Gemeinde Ephesus in den nächsten Jahren da entwickelt? Und da stoßen wir sofort auf das Sinnschreiben. Stoßen wir sofort auf das erste Sinnschreiben aus Offenbarung 2, diese ersten 7 Verse. Und da wird deutlich, dass diese Gemeinde einen Aspekt übersehen hat. Es war eine Gemeinde, die das Wort Gottes bewahrt hat und die an dem Wort Gottes festgehalten hat. Das erkennt Jesus Christus ausdrücklich an. Aber dann muss er ihnen leider ins Stammbuch schreiben, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Das heißt also, sie haben die Liebe zu Jesus Christus verlassen. Die ist plötzlich nicht mehr da. Und wir alle wissen, wenn die Liebe zu Jesus Christus nicht mehr da ist, dann steht die Liebe unter den Geschwistern auf sehr, sehr, sehr tönenden Füßen. Je der einen Seite das Wort Gottes, das die Wahrheit bezeugt, und die Liebe, die können nicht gegeneinander stehen. Und deswegen ist so ein Satz Schwachsinn, den man vielleicht ab und zu mal gehört, besonders wenn es darum geht, nicht, was mit solchen Menschen geschieht, die das Angebot Gottes hier auf Erden abgelehnt haben. Wenn man ihnen wirklich sagt, wie dann das Leben aussieht, wie sie dann vor Gott stehen, und dann zu sagen, also es ist einfach lieblos, wenn du diese Wahrheit so krass hast. Und es ist ein Irre, verrückt, solch einen Satz zu sagen, sagen uns dann die Leute. Nicht aber Jesus Christus sagt da ganz was anderes. Nicht, er sagt im Johannesevangelium, im 14. Kapitel sagt er, wer mich liebt, nicht, er wird auch mein Wort halten. Nicht, er wird auch mein Wort weitergeben, klar. Nicht, und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung machen. Das sagt Jesus Christus. Ja, wir könnten jetzt eigentlich Schluss machen. Eigentlich wäre jetzt alles gesagt zu diesem Thema, das Wort Gottes bewahren und das Wort Gottes festhalten. Aber ich möchte abschließend noch einen Gedanken weitergeben. Und zwar, der Apostel Paulus bringt ja hier eben zum Ausdruck, nicht, dass das Bewahren des Wortes Gottes eine permanente Aufgabe in deinem Leben ist. So, die aber zu Schwierigkeiten führen kann oder auch zu Schwierigkeiten führt. Nicht, das müssen wir verstehen, das müssen wir begreifen, das müssen wir realisieren, das müssen wir akzeptieren. Denn man könnte ja jetzt meinen, wenn man tut, was der lebendige Gott sagt, also wenn man sich an seinen Worten orientiert, ich sag mal, was seine Lehre anbetrifft, was Gottes Ethik, Gottes Moral anbetrifft, unabhängig davon, wie in unserem Umfeld gedacht oder gehandelt wird, dann müsste doch eigentlich das neue geistliche Leben etwas unproblematischer, etwas unkomplizierter verlaufen. Eigentlich müssten uns doch die Türen offen stehen. So, jetzt stellen wir aber fest, liebe Geschwister, dass es eben vollkommen anders ist, dass wir nämlich mit dem weiterzugebenden Wort Gottes in einer Welt leben, in der die Majorität, damals wie heute, nicht diesem Wort Gottes, ja, wenn es so harmlos ist, entweder gleichgültig, oberflächlich, ablehnen oder im schlimmsten Fall sogar feindselig gegenübersteht. Und das war damals so und das ist heute so, liebe Geschwister. Nicht diese eine Welt, die vollkommen anders tickt, nicht als die, in der du, in der ich, in der wir jetzt geistlich zu Hause sind, liebe Geschwister. Nicht? Und das bringt uns immer wieder in eine ständige Auseinandersetzung und in eine ständige Spannung hinein. Das müssen wir wissen. Und da denkt man zum Beispiel sofort an den Propheten Jeremia. Sofort an den Propheten Jeremia. Denn dieser Prophet, der hatte am Ende des Judäischen Reiches, hatte er noch eine Aufgabe zu leisten. Eine nicht gerade angenehme Aufgabe, aber eine sehr wichtige Aufgabe. Er sollte nämlich diesem Volk, dem Volk Juda, sagen, dass die babylonischen Truppen Jerusalem erobern werden. Und dass jetzt eben das Wichtigste ist, sich dem Willen Gottes wirklich auch als Volk unterzuordnen. Und nicht versuchen, jetzt irgendwelche Koalitionen zu schmieden, um ein entsprechendes militärisches Gegengewicht gegenüber den Babyloniern da aufzubauen. Das musste der Prophet Jeremia dem Volk sagen. Das war etwas, was damals dem Zeitgeist Judas komplett widersprach. Komplett widersprach. Und was hat der König Zedekia gemacht? Er hat ihm genau das Falsche gemacht. Und jetzt müssen wir uns das mal bildlich vorstellen. Es kommt ein Prophet, der nichts anderes zu sagen hat als, ja, mein lieber König Zedekia, es wird dir nicht gelingen. Es ist übrigens auch gar nicht Gottes Wille. Das musste ja krachen. Und es hat ja auch gekracht, mächtig. Nicht, und wir kennen sicherlich die Biografie des Jeremias. Nicht, die verschiedensten Gefängnisaufenthalte. Nicht, und dann hat man ihn für mehrere Wochen oder Monate, ich weiß nicht genau, dann noch in der Zisterne gebunkert. Nicht, der wurde wollte ihn, der konnte und wollte ihn auch nicht töten, der König Zedekia, den Propheten Jeremia. Aber das hat man mit ihm gemacht. Wisst ihr, liebe Geschwister, das wollen wir mal festhalten bei dem Propheten Jeremia. In dieser ganzen Situation wird der Jeremia auf der einen Seite ja so hilflos, so angefochten, so erbärmlich, nicht so rechtlos, so armselig. Und auf der anderen Seite gab es zu dieser Zeit niemanden, der trotz alledem so rein, so stark und so Einfluss war, wie eben der Prophet Jeremia. Nicht? Und verstehen wir, was der Prophet Jeremia sagte, das ist uns im Vers, im Kapitel 15, Vers 16 wiedergegeben. Da sagt nämlich der Prophet Jeremia: Dein Wort war meine Speise, als ich es empfing. Und seht, liebe Geschwister, genau diese Speise, nämlich das lebendige Wort Gottes, das er weitergeben musste, nicht das war das Problem. Das führte ihn in ständige Auseinandersetzungen und in ständige Spannungen hinein, dass die Leute zu ihm sagten: Jeremia, du bist überhaupt nicht mehr kompatibel, du passt überhaupt nicht mehr in diese Zeit hinein. Nicht, wir können dich allenfalls noch im Wachhof parken oder da in der Zisterne absinken lassen, aber die Hauptsache ist, du hältst deinen Mund. Und jetzt kommt ja das Verrückte. Und gleichzeitig will der am Ende gestürzte König Zedekia, will doch ein Wort, ja von wem? Von wem? Ausgerechnet von dem Propheten Jeremia. Und da heißt es nämlich in Kapitel 37, in Vers 17, dass der Prophet Zedekia sagt: Ist vielleicht noch ein Wort Gottes für mich vorhanden? Wie ernst er das gemeint hat, weiß ich nicht. Sagt die Bibel auch nicht viel darüber aus. Kann ich nicht sagen. Aber das ist schon verrückt. Nicht, der sich nicht unter den Willen Gottes gebeugt hat, dieser Zedekia, und kommt dann am Ende, als er gestürzt wurde, kommt er hin und sagt dann diesen Satz. Und das müssen wir ganz nüchtern sehen. Es hat sich bis heute nichts daran geändert, liebe Geschwister. Nicht Gottes Vorstellungen von Lebensanfang, von Lebensende, von Lebenssinn, von Lebensinhalt, von Lebenszweck. Gottes Idee, nicht Mann und Frau zu schaffen, Ehe zu stiften, Sexualität vorzugeben und so weiter, nicht für diese Welt vollkommen fremd. Vollkommen fremd. Da hat sich nichts dran geändert. Und Gottes Leute, ja, man muss das so sehen, die werden in eine Welt hingeschickt, ja, man muss es zunächst mal so sehen, die für sie eigentlich gar nicht geeignet ist. Aber sie werden trotzdem hineingeschickt. Nicht der Klassiker Jesus: Ich sende euch die Schafe mitten unter die Wölfe. Der Klassiker von Jesus. Ich sende euch die Schafe mitten unter die Wölfe. Und das ist einerseits nicht lustig, liebe Geschwister. Das müssen wir begreifen. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch nicht in Selbstmitleid herumwälzen, dass es so ist oder dass es so kommen wird. Nicht? Also da hat sich also wirklich nichts geändert. Gehen wir nochmal zurück an den Anfang der Menschheitsgeschichte. Seit der Vertreibung aus dem Paradies, wohlgemerkt. Seit der erste Mensch, der da wirklich mit Gottes Wort lebte, und das war der Abel, wie gesagt, nachdem sie aus dem Paradies vertrieben worden sind. Seit also der erste Mensch, der mit Gottes Wort lebte, nicht kam etwas in die Welt, was der Welt vollkommen fremd war. Nicht um die Reaktion darauf hervorzukommen. Der erste Mord. Es hat sich nichts geändert. Alles. Und jetzt steht Jesus Christus da und sagt zu jedem Einzelnen von uns: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Club derer, die das Wort Gottes bewahren, die an dem Wort Gottes festhalten. Und wie ist unsere Reaktion? Lassen wir uns einreihen in die lange Reihe derer, liebe Geschwister, die seit Jahrtausenden in der Gemeinde Jesu Christi dafür eine Qualität standen, dass sie das Wort Gottes bewahrt und festgehalten haben. Nicht? Und wir wissen, es fängt bei den alttestamentlichen Zeugen an, bei den Zeugen der Urgemeinde, nicht, setzt sich dann fort bei den Personen im Neuen Testament, wie sie alle heißen. Petrus, Paulus und so weiter und so weiter. Und dann landen wir irgendwo irgendwann in der Kirchengeschichte und dann landen wir dort bei den Personen, sei es zum Beispiel in der Reformation und Erweckungsbewegung. Liebe Geschwister, verschiedenste Menschen, nicht verschiedenste Personen, mit den verschiedensten Biografien, mit den verschiedensten Profilen. Doch eines hatten sie alle gemeinsam, sie sind absolut festgeblieben und sie haben den Schatz, das lebendige Wort Gottes, das haben sie wirklich bewahrt und haben es festgehalten. Ja, liebe Geschwister, so kann ich uns wirklich nur wünschen, der Herr segne uns wirklich als solche, die sein Wort festhalten und die sein Wort bewahren. Ja, ich möchte noch mit uns beten und darf euch bitten, dass wir uns dazu erheben. Ja, allmächtiger Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für diesen unglaublichen Schatz. Und wir sind dir so dankbar, dass du uns nicht, ja, unseren eigenen flachen Gedanken überlassen hast. Dass wir nicht in irgendwelchen Welten da herumschwimmen müssen, sondern dass wir wirklich das ewige Wort haben. Ja, Herr Jesus Christus, wir lieben diesen Satz, den du ausgesprochen hast. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nie vergehen. Und so möchten wir dich von Herzen bitten, dass das, was der Apostel Paulus damals in Timotheus gesagt hat, auch uns wieder neu ermutigt, dein Wort zur Hand zu nehmen, den Schatz aufzuschlagen, daran festzuhalten und darin zu leben. Und so danke für dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalten wir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum vor. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, ja, worauf soll der Glauben ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein